Herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht,
deinem Monteur-Podcast
von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Mit Stories direkt vom Einsatz. Humorvoll,
frei Schnauze,
Nordschnack. Und hier sind deine Gastgeber Florian und André.
Moin moin und herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Lieblingsmonteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Und hier ist er wieder, der läupelt in gewohnter Qualität in seinem kleinen, beschaulichen, ja, was sage ich, Dachzimmerchen, Kämmerchen. Ich bin der Dachbohnen-Harry Potter. Und Daniel Prien ist wieder mit am Start. Nüchtern wieder.
Ja.
Weil wir hatten es ja letzte Woche schon, wir haben ja letzte Woche im ID5 aufgenommen. Übrigens auch Podcast-Titel, Daniel, falls du es nicht gesehen hast.
Doch, habe ich gesehen und angehört.
Siehst du, sehr schön, sehr schön.
Überraschend gute Qualität.
Ja, very good, iPhone 13, sehr gut, very good.
Very good job.
Und wir haben ja gesagt, wir haben uns da richtig reingeorgelt mit Gerhard, achtarmig. Mm. Und was mir aber noch aufgefallen ist, Daniel, als wir dann noch ein Stückchen gefahren sind, wir mussten ja gute 5 Stunden Autobahn, nicht 5 Stunden Autobahn, aber wir waren, ja doch, 5 Stunden waren es doch schon, oder?
Ja, also reine Autobahnzeit waren es locker 4, 4,5 Stunden und dann noch ein bisschen Landstraße, ja.
Der Herr Leupelt hat sich dann zwischenzeitlich nochmal abgelegt für ein kleines Nickerchen. Ich habe mir auch sagen lassen, das wurde mit akustischer Untermalung begleitet.
Ja, also zwischenzeitlich dachte ich, ich sitze im Sägewerk.
Sehr schön. Ja, macht nichts. Aber dann weißt du wenigstens, dass ich noch lebe. Und ich wurde dann wach, weil der Herr Prien dann meinte, er müsste mal auch eben ablegen. Und ich glaube, dir ging es dann auch nicht mehr ganz so gut, ne?
Nee, also ich muss ja sagen, also ich hatte ja den Folgetag, also den nach der Gala, sprich der Party, hatte ich ja morgens so ein gleiches Stimmdebakel, wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt im letzten Podcast. Ich dachte natürlich zuerst, okay, es war laut, man hat sich laut unterhalten, dann kennt man das ja, man ist ein bisschen heiser, ne, so auch nach diversen alkoholischen Köstlichkeiten. Ja, hat sich dann doch ausgestellt, dass ich jetzt inzwischen die ganze Woche flach liege. Ihr merkt ja, meine Stimme hat sich immer noch nicht wirklich viel gebessert. Ja, ein bisschen kränklich. Und das wurde halt auf der Rückfahrt dann immer schlimmer, weil da kam die Müdigkeit dazu. Ich sag mal, ausdünsten Alkohol und ja, und dann halt dieses Kränkliche, ne? Und dann war ich echt K.O., dass ich dann tatsächlich an unserem Ladestopp, sprich ja, Verpflegungsstopp, einfach mal die Ladezeit genutzt habe und einfach mal auf Standby geschaltet habe.
Ja, und der Herr Leupelt hat natürlich sich nicht lumpen lassen und für das leibliche Wohl des Herrn Prien gesorgt, damit er dann, wenn er dann aufwacht, auch was zwischen die Kiemen kriegt. Und da habe ich ja eine Hasskappe gekriegt. Wir waren bei Subway, aber es gibt auch noch ganz gute andere Fastfood-Ketten wie McDonald's und Burger King und wie sie alle heißen. Und übrigens, nice to know fact, die größte Fastfood- oder Schnellrestaurant-Kette der Welt, weißt du, was es ist?
Mhm.
IKEA. Also ja, nicht die größte, mit den meisten Filialen, aber mit den meisten Essen.
Ja, IKEA ist halt immer geil, ne? Man nimmt das aber so subjektiv nur wahr. Erstmal schön jeden IKEA-Besuch, erstmal ein bisschen Köttbullar und Hotdogs ballern. Das geht
dann
immer klar.
Dann geht man durch die Kerzenabteilung, kauft noch Kerzen für die nächsten 85.372 Jahre und zum Schluss gibt es dann noch dieses komische Eis für 1 Euro und einen Hotdog.
Jo, auf jeden Fall.
Ne, muss sein. Der Hotdog ist Standard-Repertoire. Ne? Das muss sein. Ja, Daniel, auf jeden Fall waren wir ja bei Subway und da hat mir so eine, wie alt war sie wohl? 18, 19, vielleicht gerade 20. Die war so unfreundlich. Da wusste ich gleich, ich bin wieder in Norddeutschland.
So, ne?
Das wusste ich gleich. Ich bin wieder in Niedersachsen. So unfreundliche Menschen gibt es nur hier. Ne?
Ja, es ist immer zum Kotzen sowas, ne? Weil ich weiß nicht, was bei denen manchmal los ist. Ich meine, wir alle sind ja hier irgendwo mittelprächtig dann irgendwo im Kundenservice unterwegs. Eine mehr, der andere weniger. Aber ich bin immer so der Philosophie, dass man einfach andere Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden würde oder wollen würde, weil die gute Dame, die wird ja auch mal irgendwo Kundin sein und will natürlich auch nicht so angefahren werden, ne?
Warum nicht? Vielleicht steht sie ja drauf, scheiße behandelt zu werden. Und weil ich vor allen Dingen, vielleicht steht sie ja drauf, dann meinen Käse nicht auf das scheiß Sandwich zu packen. Mann, ey.
Das hat dich getriggert, ne, mit dem Käse.
Das hat mich auf jeden Fall getriggert. Auf dem Subway-Sandwich muss immer Frischkäse und dann Scheiblettenkäse, der geschmolzen ist. nicht eins von beiden oder gar nichts, sondern beides. Beide. Und die war so im oh nee, Digga, aber ich hab's dann gelassen, hab mir noch aus Frust 12 Kekse gekauft.
Und dann hielt noch das Kühlmonster.
Genau, und dann war der Drops auch gelutscht. Ja, Daniel, Rothenberger, nochmal ganz kurzes Resümee, jetzt haben wir ja ein paar Nächte drüber geschlafen.
Mhm.
War geil. Muss ich sagen, war schön. Mhm, ich habe unter ein paar Kommentare gelesen, gerade bei TikTok und Instagram, die waren, also es gab Leute, die wohl neidisch darauf waren, dass wir da waren oder sein durften. Das braucht ihr gar nicht sein. Es ist auch ein Stück weit immer Arbeit, aber ich habe gesehen, dass es mal wieder Zeit wird für ein Community-Event. Ich glaube, wir müssen mal wieder zu irgendeinem großen Hersteller mit ein paar Leuten und dann müssen wir da mal ein bisschen Rambazamba machen. Apropos Rambazamba und Community-Event, Udo Auwa und ein paar andere Leute, die auch diesen Podcast hören, Florian Köhl zum Beispiel, die waren jetzt für Heizungsbauers oder mit Heizungsbauers Leidenschaft bei Grundfos in, ich hätte jetzt Billerbü gesagt, aber das ist Billund in Dänemark, wurden sie eingeladen und hatten da wohl ein ziemlich cooles Event, auch viel Spaß. Und Bier war auch da, das Wichtigste. Ja,
ein Grundnahrungsmittel da, ne?
Nee, in Dänemark ja eigentlich nicht, ne? Da kannst du ja Bier eigentlich nicht bezahlen. Nee, das ist ja schweineteuer. Ich glaube, in Dänemark sind generell Genussmittel oder, ja, Genussmittel in dem Sinne relativ teuer. Rauchen kann sich da kein Schwein leisten und Alkohol auch nicht, oder?
Nee, alles. Weißt,
du warst doch schon da, oder?
Ja, wir machen da das öfter mal Urlaub. Wir sind ja so begnadete Camper. Und tatsächlich in den ganzen skandinavischen Ländern ist es halt so strukturiert, dass alles, was quasi schlecht für den Körper ist, sprich Alkohol, Zigaretten,
Frauen.
Übermäßiger Zucker, also Süßigkeiten, Naschereien und so, dass das echt teuer ist, ne? Und mit echt teuer meine ich halt richtig scheiße teuer. Ich weiß noch, wir haben in Dänemark, in Blavand am Campingplatz, auf so einer Flaniermeile da, haben wir mal für eine Kugel Eis, glaube ich, eine einfache Kugel Eis, wie man sie so handelsüblich kennt, in einer Waffel, boah, lass mich lügen, das waren 3 Euro. Für eine Kugel.
3 Euro.
Jo, das war echt verdammt teuer. Aber du kennst es selber, wie ist es mit Kindern? Wenn die Kurve die kurzen Eis wollen, dann musst du den Eis liefern, ansonsten hast du halt echt Remi-Demi, ne?
Das ist so. Ich weiß, wie es ist, aber bei uns ist das Eisthema. Also, Remi-Demi habe ich jetzt noch nicht erlebt wegen Eis. Wirklich nicht. Ich warte auch noch auf den Tag, wenn meine Tochter unbedingt was im Supermarkt haben möchte und ich es ihr nicht kaufe und sie sich dann aus lauter Frust in den Gang schmeißt, hysterische Anfälle bekommt, Schnappatmung und die Leute schon gucken. Und weißt du, was ich dann mache? Ich lege mich daneben und mache mit.
Oh,
und das mache ich genau einmal.
Und, dann und
danach
habe
ich Ruhe. Habe ich Ruhe. Mein Leben lang. Da wird sie sich auf ewig dran erinnern und das bringe ich, ohne Scheiß. Du kennst mich, mir ist nichts zu peinlich. Man hat es gesehen, als ich da dann den einen oder anderen Vino zu viel hatte. Mir wurde nachgesagt, ich bin etwas anhänglich geworden.
Ich würde sagen, ein bisschen touchy. Also ein bisschen touchy. Bock auf Knuddeln gehabt, ja.
Aber hatte auch in Ordnung. Ne?
Aber liebenswürdig.
Ja, aber mit jedem.
Also nicht penetrant, also, sondern eher auf der liebenswürdigen Seite.
Auf der liebenswürdigen Seite und vor allen Dingen genderneutral. Ich habe mit jenen geknuddelt.
Ja, das ist so. Aber ist auch okay, ne? Man muss ja alle gleichberechtigen.
So ist es. Und das war Rothenberger. Also wie gesagt, cooles Event. Ich guck mal, dass wir dieses Jahr wohl nicht mehr, aber nächstes Jahr im ersten Quartal vielleicht ein Community-Event machen. Ich guck uns mal einen schönen Hersteller raus und ihr werdet es hier im Podcast als erstes erfahren. Und dann machen wir da was Schönes. Mir schwebt auch mal sowas vor wie eine Motorrad-Sternfahrt irgendwie. Da könntest du dann ja auch irgendwann mal mitfahren, wenn du dann mal irgendwann deinen Arsch bewegst und einen Führerschein machst.
Ja, das ist richtig.
Aber da könnte man das Schöne mit dem Schönen verbinden. Motorradfahren, eine Werksbesichtigung oder was auch immer.
Ja,
und
zum Beispiel,
im besten Fall
genau.
Und im besten Fall wird der ganze Scheiß auch noch von einem Hersteller bezahlt. Das kann nur gut werden. Ich sag, wie es ist.
Das ist so, ne? Und wäre mal was Neues, ne? Weil sowas habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. So eine Sternfahrt oder so.
Nee, wäre mir auch neu. Daniel, wir hatten ja gestern telefoniert und da ist eine Sache mir aufgefallen, die mir so im Herzen stecken geblieben ist. Du hast mich gelobt, weil ich gut mit dem Kunden umgegangen bin. Ich möchte, dass du das jetzt hier nochmal auf dem roten Teppich ausrollst. Ich möchte diese Passage, die werde ich mir als Klingelton machen und jedes Mal das, was du jetzt sagst, möchte ich dann jeden Tag 10-mal hören, weil heute ist mir übrigens aufgefallen, wo wir jetzt gerade bei Klingelton sind, mein Handy hat heute bestimmt 50-mal geklingelt.
Ja, Willkommen in meinem Leben, danke.
Ja, nee, das ist echt ja, heftig.
Wir haben ja telefoniert, wir beide, und dann warst du ja beim Kunden und hast, ich meine, mich erinnern zu können, es ging um eine Fußbodenheizungsregelung, die du da in Stand gesetzt hast, und dann irgendwann kam es ja an den Punkt, dass du irgendwann mal fertig warst, du kannst da nicht den ganzen Tag da unten im Keller rumlungern und mit mir telefonieren.
Warum denn nicht?
Ich finde der Kunde nicht so gut, wenn du ihn da immer nach einer Wolldecke fragst. nee, es kam immer an den Punkt, dass du gesagt hast, ey, ich bin fertig und ich soll mal kurz, ich zitiere, halt mal kurz die Fresse. Dann hast du halt dann deine Unterlagen fertig gemacht, hast den Zettel geschrieben oder war er fertig geschrieben zu dem Zeitpunkt, bis zum Kunden hast du dann einmal kurz deine Unterschrift abgeholt, hast dich abgemeldet quasi. Und dann kam es halt noch zum einen oder anderen Wortwechsel über das Geschehene und Getätigte da vor Ort.
Und den hydraulischen Abgleich, für den er sich interessiert hat.
Ja, übrigens. Genau, da hast du auch nochmal ganz kurz eben reichlich Informationen zugeworfen. Und das war tatsächlich so, dass du auf alle Fragen sehr adäquat, sehr höflich eingegangen bist und die Herrschaften da vor Ort sehr gut und sehr fachkompetent als vorbildlicher Kundendiensttechniker oder Kundendienstler halt Rede und Antwort gestanden hast und die da dementsprechend betreut hast.
Hört ihr das? Habt ihr das gehört?
Das war sehr lobenswert.
Oh, also das hat mir noch keiner gesagt. Obwohl, ich habe heute, da kommen wir später zu. Ja, für mich ist das täglich Brot tatsächlich, sich vor dem Kunden so zu präsentieren und vor allen Dingen so selbstbewusst aufzutreten, das muss man üben. Das ist eine der Sachen, die man im Kundendienst tatsächlich können muss, weil jemand, der da so rumstottert und weiß ich auch nicht, ja, das ist nix. Das ist scheiße. Sag ich, wie es ist.
Ja. Wirkst du auch schnell unkompetent, wenn du dann so ein bisschen dich da verhaspelst nicht gleich zündest, so, ne?
Das kommt mit der Zeit. Und das Schöne daran ist ja, diese ganzen Themen, GEG, Wärmepumpe, hydraulischer Abgleich, das hast du ja mittlerweile schon 500.000 Mal erklärt. Das geht ja so von der Hand. Ist so.
Ne? Ja, stimmt.
Daniel, ich habe heute tatsächlich, musste ich eine Außenzapfstelle, beziehungsweise gestern und heute, eine Außenzapfstelle umlegen und musste seit wirklich langem, ich hätte es gerne gepresst, es ging aber platztechnisch nicht, weil das in der Wand war, mir mal wieder einen reingelötet mit Gerhard. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das war so in Zwangslage so ein bisschen und es war alles dicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das waren fünf Lötnähte und die waren alle dicht. Beim ersten Mal gleich.
Das ist ja fantastisch.
So ein bisschen ist mir die Milch eingeschossen dabei. Sag ich, wie es ist. Hat schon wieder ein bisschen Bock gemacht, aber das darf mein Chef jetzt hier nicht hören, dass das wieder Spaß gemacht hat, mal wieder irgendwas zu bauen. Weil dann muss ich das jetzt immer machen. Das ist so, beim Bund lernt man eine Sache als allererstes. Stell dich dumm, ein anderer macht's.
So bin ich
immer ganz gut durchs Leben gekommen. Übrigens. Nein, Spaß beiseite. Kunde sehr zufrieden, hat mir sogar hat in die Firma noch eine Mail geschickt, dass das alles sehr gut verlaufen ist und die Zufriedenheit da ist. Und das finde ich immer noch besser als ein Trinkgeld, wenn man einen guten Eindruck hinterlassen hat und in dieses Haus immer wieder stets willkommen ist, wenn mal wieder was anfällt. Finde ich gut. Finde ich irgendwie, macht auch nicht jeder Kunde, ne? Ist so.
Nee, das ist Tatsache, ja.
Ja, aber jetzt genug von mir, zurück zu dir. Was hast du denn die Woche über erlebt?
Was habe ich die Woche über erlebt? Die Woche begann damit, dass wir, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, schon berichtet, wir haben eine Doppelhaushälfte, wo quasi bisher linke Haushälfte wohnte ein Herr und rechts da sein Bruder. Sein Bruder jetzt in Pflege. Sein Bruder ist jetzt in Pflege, genau, so war es. Dementsprechend ist da jetzt unbewohnt, der kommt aus dieser Pflege auch nicht mehr raus. Die haben die Häuser jetzt getrennt und wollen das Ganze jetzt quasi als zwei separate Haushälften verkaufen. Und entsprechend dessen ist die zentrale Heizung da rausgeflogen. Ein alter, ich glaube, ein Schäferkessel war da drin, Gas. Der ist jetzt rausgeflogen und die vorletzte Woche, als wir bei Rotenberger waren, ist auf der einen Haushälfte eine Wärmepumpenanlage eingezogen, auf der anderen Haushälfte diese Woche. Und da stand jetzt halt Anfang der Woche ganz im Zeichen des Umbaus da oder des Weiterbaus der zweiten Wärmepumpenanlage. Gleichzeitig muss ja dann auch nicht nur die Beheizung des Gebäudes getrennt werden, sondern natürlich auch der Elektroanschluss, ne? Das heißt, da ist von unserer Elektroabteilung komplett nochmal ein gespiegelter Schaltschrank drüben eingezogen mit neuem Zählerfeld und neue Sicherung und hin und her. Also unsere Elektriker waren da auch ganz groß zugange und ja, ich sag mal, wenn alles gut läuft, ist morgen in Betriebnahme von der Anlage.
Jetzt hätte ich aber mal eine fachliche Frage. Das ist auch so typisch deutsch, ne? Wieso ist da nicht nur eine Wärmepumpe reingekommen mit Wärmemengenzählern? Das ist so, wieder jeder muss seinen eigenen Scheiß haben, ne?
Mhm.
Ist so.
Ja, das ist halt ganz klar. Wir haben es den Kunden halt angeboten und gesagt, Mensch, hier, wir könnten auch eine größere Wärmepumpe bauen oder eine Kaskadenanlage separat, also zentral im Gebäude. Wollte nicht oder sollte nicht gemacht werden, weil einfach aus dem Grund keiner weiß, an wen das Haus verkauft wird und wie dann die Nutzung davon ist und ob die beiden Nachbarn sich das verstehen und hin und her. Und einfach, ja, in letzter Instanz hat denen der Makler das ins Ohr gesetzt, hat gesagt, hey, mach das mal getrennt. Wobei dieser Makler, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, der hat denen gesagt, hey Leute, ne, stellt das Außengerät nicht vorne vors Haus, das sieht hässlich aus, das Haus verkauft sich dann schlecht und wollte es dann lieber in eine, ja, an der Seite der Garageneinfahrt stellen, wo du so einen richtigen Schalltrichter hattest, wo ich dann natürlich dringend von abgeraten habe und den Kunden dann nahegelegt habe, dass es wohl die beste Sache wäre, wenn jetzt jemand ein Haus kauft, eine Immobilie erwirbt und da ist schon umgebaut auf eine Wärmepumpe, der Vorbesitzer hat das schon investiert, dann ist das eine gute Sache und dann ist es, glaube ich, auch nicht so der größte Negativpunkt, dass dann ein Außengerät im Vorgarten vorne steht.
Das ist das Bescheuertste, was ich je gehört habe, ganz ehrlich.
Ja, sehe ich auch so.
Also, ja, dann stellst du das Ding an eine Garage ran, da ist ein Schalltrichter, der Nachbar kriegt's Kotzen, du kriegst einen Nachbarschaftsstreit mit dem anderen Nachbarn, weil du da andauernd den Garten zumüllen machst mit deiner Wärmepumpen-Lärmemissionsschutzgesetz-Gedöns. Aber das Haus hat sich besser verkauft, oder was?
Ja, na klar, das ist natürlich wichtig.
Du, ganz ehrlich, das ist doch, dass diese Investition ist doch gemacht worden, bevor das Haus verkauft wird. Also ist derjenige, der das Haus kauft und da steht so ein Ding vor der Tür, doch sich dessen bewusst und nimmt das auch so hin. Und ganz ehrlich, da macht sich doch keiner Gedanken drüber. Die feiern das, da ist eine neue Wärmepumpe drin und alles ist gut. Und dass der Makler sagt, das soll dezentral gelöst werden, also zwei Geräte pro, also ein Gerät pro Haus, das ist auch totaler Schwachsinn. Das ist wahrscheinlich jetzt 8 kW Wärmepumpen reingekommen.
Ja, 2 8kW, also jeweils 8kW.
Vielleicht hätten ja auch 12kW als Einzelgerät gereicht, wer weiß, möglich. Hättest du mal ausrechnen müssen. 12kW ist viel, ne? Das darf man nicht vergessen. Da kriegst du schon eine Hütte mit warm.
Ja.
Auch eine große Hütte. Mhm. Und da ist es so, dass, also wie, jetzt mal ganz grob über ein paar, du musst jetzt hier nicht auf den Cent, aber ganz grob über ein paar, ganz grob über den Daumen gepeilt, was hat das jetzt mehr gekostet im Vergleich zu einem zentralen Gerät?
Ja, grob abgerissen. Dadurch, du musst ja das auch mit einrechnen, dass du jetzt quasi auch noch einen weiteren Schaltschrank gesetzt hast. Weil in dem alten Schaltschrank war ein zweiter Zähler, weil die hatten jetzt vorher auch zwei Zähler. So, aber du musstest das ja auch komplett trennen. Und dementsprechend musstest du es ja nicht mit einrechnen. Und der ist bestimmt, ja, das Doppelte, kannst du sagen. Wenn du den Schaltschrank mit einrechnest, hat es das Doppelte gekostet.
Nein, ich brauche eine Summe. Wenn jetzt die beiden Wärmepumpen, sagen wir mal, ja, wenn ich jetzt beide zusammenrechne.
25.000?
Hättest du gespart, wenn du es zentral gelöst hättest?
Ja.
Krass. Ist verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
Ich auch nicht. Und dann wird
vor allen Dingen, das ist doch eine Doppelhaushälfte. Das ist zwei Kehrbohrungen für die Rohre, Vor- und Rücklauf. Der Speicher hätte ja bei dem Kunden selbst, du kannst ja zwei Speicher an eine Wärmepumpe anschließen, oder nicht?
Ja klar, du hättest ja einen Erzeuger nehmen können, also ein Innengerät und dann quasi, ja, dann alles trennen, separiert. Zwei Pumpengruppen mit jeweiligen Wärmemengenzähler, zwei Warmwasserspeicher, hättest du alles machen können. Das wäre egal gewesen. Ja.
Also das hätte ich wohl schon noch gemacht, dass jeder seinen eigenen Warmwasserspeicher hat, alles gut. Aber das ist so typisch deutsch, Mehrfamilien, Reihenhaussiedlungen mit 6, 7 Gebäuden, jeder hat seine eigene Therme und wenn ich sowas plauen, oder mittlerweile ist es ja auch Standard in Neubaugebieten, Nahwärmenetz oder kalte Wärme, nee, wie nennt sich das? Kalte Wärme? Heißt das kalte Wärme? Ja, dann machen die hier
Kaltwärmenetze heißt es dann.
Kaltwärmenetze, sowas. Und das, heute wird das ja, oder mit einem großen Blockheizkraftwerk, eine Kraft-Wärme-Kopplung, das gibt es ja mittlerweile schon in Neubaugebieten. Mhm. Und da gibt es sowas nicht, dass jeder eine Wärmepumpe hat. Da wird ein Nahwärmenetz aufgebaut und jeder, der sich da ein Grundstück kauft, muss unterschreiben, dass er sich an dieses Warmwärmenetz dran beteiligt. Punkt.
Ganz genau, das ist so.
Ne? Und da muss es auch hingehen. Ja. Und deswegen verstehe ich nicht, bei so einer Reihenhaussiedlung, meistens sind dann ja quer vorm Haus irgendwelche Garagen, da hätte ich vielleicht noch eine Garage vorgebaut oder vielleicht die erste Garage benutzt als Heizraum, von mir aus ein großer Kessel rein oder eine Wärmepumpenkaskade oder sonst irgendein Scheiß, BHKW oder sonst irgendwas und hätte dann über ein Nahwärmenetz diese 7 Häuser angeschlossen. Das Problem ist aber in Deutschland, kriegt mal 7 Leute dazu, sich grün zu sein untereinander. Das ist das Ding.
Ja, das ist wieder dieses Willkommen in Deutschland, ne?
Ist so.
Absolut.
Ja. Ja. Dann hast du ja noch, achso, genau. Ja.
Genau, was hat die Woche noch erlebt? Ich würde sagen, zwei Dinge noch, die ich gerne mal kundtun würde. Einmal so einen richtigen Aufreger eigentlich. Ich hatte einen Kunden, dem habe ich ein Angebot geschrieben. Der hat ein Riesenhaus und da sind wir nachher nicht drum weggekommen. Der hat einen Wärmebedarf von, oh, was waren es, knapp 16 kW. 16,5 kW und da haben wir dann, habe ich dann ein Angebot geschrieben für eine Wärmepumpenanlage und zwar auch eine Kaskadenanlage, 2x8 kW. So, dann hast du halt den Komfort, dass du zum einen hast du derzeit wenig bis keinen Hersteller, die tatsächlich eine 16 kW Splitanlage anbieten können in der Größenfassung. Und du hast halt eine gewisse Redundanz und Betriebsruhe, wenn du lieber 2,8 kW Maschinen nimmst, weil du hast einmal, die laufen halt einmal entweder redundant oder halt quasi nur zu einer Spitzenlast dann beide. Und das habe ich dem angeboten. Dann hat er noch ein bisschen Klärungsbedarf gehabt wegen dem Angebot, wegen einzelnen Bestandteilen. Und dann kam er zu uns, habe ich ihn eingeladen zu uns in die Firma. Wir haben so einen kleinen Besprechungsraum, da habe ich mich mit ihm hingesetzt, auf ein Käffchen und hin und her. Bin das mit ihm durchgegangen. Und dann packte er, was auch immer sonst, die Stiftung Warentest aus. So, da ist mir schon die Kinnlade runtergefallen. So, und dann fing an, ja, hier, weil wir verbauen im Bestand oder beziehungsweise als Sanierungsanlagen gerne Mitsubishi. Da haben wir uns aber so drauf festgeschossen als Firma. So, und dann fing er an. Ja, aber die Mitsubishi, die sind ja hier schlechter abgeschnitten. Und die sind nicht so effizient wie die Fissmann zum Beispiel. Und bis ich dem Kunden einmal erklärt habe, dass diese Stiftung Warentest, also ich finde gut, dass Verbraucherschutz, Zentralen etc. immer wieder Tests von Produkten machen, bin ich voll dabei. Aber in diesem Produkttest von Stiftung Warentest war es tatsächlich so, dass du energetisch, leistungstechnisch etc. pp. Haben die Fissmann Vitokal 250A, ist eine Monoblockanlage. Und von Mitsubishi hat, musst du dir vorstellen, die Ecodan-Serie sind immer 3 Abstufungen. Du hast einmal die Eco-Inverter, das sind so die kleinsten, billig, nicht ganz leise und bis zu einer bestimmten Leistungsgröße begrenzt. Dann hast du die Power-Inverter, die sind ein bisschen kräftiger, auch ein bisschen hochwertiger. Und dann gibt es die Superdan-Serie, die ist quasi so, ja, das Flaggschiff, ne? Kann am meisten abdecken, ist am leisesten, qualitativ hochwertiger, höhere Serienausstattung. Und in diesem Stiftung Warentest, da haben die dann diese Vitokal 250A Monoblockanlage mit der kleinsten Stufe der Mitsubishi, der Eco-Inverter verglichen, die was eine Splitanlage ist. Das heißt, du kannst es vom Anlagenprinzip oder Anlagenaufbau-Betriebsschema schon mal gar nicht vergleichen. Und dann haben die halt quasi ein Top-Modell eines Herstellers mit dem billigsten Modell des anderen Herstellers verglichen, nur um quasi, ich sag mal, einem vielleicht Underdog in dem Geschäft einfach dann schon mal die Butter vom Brot zu schmatzen. Und das habe ich ihm versucht zu erklären und das hat der Mann nicht verstanden. Null.
Ist so ein bisschen, als wenn du einen Lada Niva mit einem Passat vergleichst.
Ja, kannst du ja auch nicht machen. Habe ich ihm auch das Beispiel genannt.
Aber fährt doch beides.
Ja, fährt doch beides. Also genau das Beispiel habe ich genannt. Solche Beispiele datiere ich gerne anhand von Autos. Ich sage, wenn sie jetzt eine S-Klasse haben, so, sich eine S-Klasse kaufen und einen VW Polo kaufen, dann sind das beides Autos, die sie von A nach B bringen, wo sie eine Heizung drin haben, ein Dach über dem Kopf haben, 4 Räder dran haben und ein Lenkrad haben und es fährt. Ich sage aber, die Qualität, die Ausstattung etc. ist ja null miteinander vergleichbar Und da fragt er dann auch keiner, wo dann die, warum so eine hohen Differenzen sind, warum der schlechter abschneidet als jetzt der Polo schlechter abschneidet als eine S-Klasse. So. Und da hat es dann so ein bisschen gezündet, aber kaum einen Tag später kam dann die nächste E-Mail. Ja, aber der Stromverbrauch in diesem Stiftung Warentest, der war ja auch viel schlechter bei der Mitsubishi als bei der Fissmann. Und dann dachte ich, habe ich mir wieder einen Kopf gepackt im Büro und dachte so, hat dieser Mensch irgendwie nicht zugehört? Hat er irgendwie über Nacht irgendwie ein Format C in seiner Birne gemacht? Oder was war da schiefgelaufen?
Ja, das ist ja fast so geil ja. wie, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, als ich damals noch in der alten Firma war, war ich ja auch in die Angebotsvergabe involviert, also habe Angebote geschrieben. Und als dann der Kunde mit seinem Aktenordner reinkam und mir erstmal erzählt hat, wo dieses scheiß Brennwertgerät überall alles günstiger ist, wo ich mir auch so gedacht habe, Alter, was willst du jetzt von mir? Willst du mir jetzt sagen, ich soll dir den Internetpreis geben? Ja, nein, findet nicht statt. Das verstehen die Leute ja nicht, dass man im Internet die Sachen brutto, also mit Märchensteuer, günstiger einkauft als teilweise wir netto beim Großhandel. Was übrigens eine Schweinerei ist, das muss ich dazu sagen. Aber ich bin an einen Großhandel gebunden, weil ich kaufe nicht bei eBay irgendwelche Brennwertanlagen.
Richtig, und das sehen die meisten halt nicht, ne? Und dass sie vor allem auch in einer viel höheren Stückzahl auf einmal abnehmen von dem Hersteller.
Nein, die machen es gar nicht. Pass auf, das ist ja das Perverse an dieser ganzen Geschichte mit diesen Online-Händlern. Deswegen können die das auch so günstig anbieten. Pass auf, ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Händler XY bietet dir eine, wir machen es jetzt mal an einem Bosch-Gerät, an einem 9000i an. So, die kostet jetzt bei ihm 4.999 € mit Speicher und Regelung glatt. Du fragst das beim Rot-Grün an und sagst, pass auf, ich hätte gerne den 9000i mit einem Speicher, einer Regelung und den ganzen anderen selben Scheiß, Abgas. So, dann sagt er, ja, kostet, nur mal, das sind fiktive Preise, 6.000 € netto. So, warum kostet das jetzt beim Großhändler mehr? Kann ich dir sagen, weil der Händler, Online-Händler XY bestellt das bei Bosch und... Oder gerade bei Boderus, noch prominenteres Beispiel, weil da geht es noch viel einfacher, bestellt es bei Boderus, also 9000, das wäre dann GB195, bestellt bei Boderus und Boderus liefert das dem Kunden mit seinem eigenen LKW noch vor die Haustür. Was macht der Online-Händler? Überweist das Geld sofort, kriegt 3% Skonto, heimst sich diese 3% Skonto ein, vielleicht macht er nochmal 2% Gewinnmarge drauf, 2%. Also hat 5% von 4.000 € verdient und macht das Ganze 100 Mal am Tag.
Ja.
Hat kein Lager, hat keine Logistik, hat kein anderes Personal, außer irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Bestellungen auslösen beim Großhandel. Hat kein Ärger mit Reklamation, weil, wenn sie reklamieren wollen, 5 Jahre Garantie, wenden sie sich an Boderus. Deswegen ist er so günstig. Hempelmann oder Cordes und Greve oder wie sie bei euch alle heißen, hat ein Riesenlager, tausende Mitarbeiter, 500 LKWs, ein Marketing, ein Vertrieb, das muss alles bezahlt werden.
Ja.
Und da sitzt nur einer vor dem Computer oder vielleicht 5 Leute vor dem Computer und lösen nur Bestellungen aus. Und die Idioten liefern das auch noch frei Haus dem Kunden hin. Einfacher kannst du doch gar kein Geld verdienen.
Ja, das ist so. Und du brauchst auch nicht mehr viel Infrastruktur, was du gerade schon sagtest. Du brauchst einfach nur ein paar fähige Menschen, 2, 3, die die ollen Bestellungen auslösen und irgendwo an dem Rechner sitzen.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja überhaupt nichts, Gewährleistung gibt's beim Händler, Gewährleistung gibt's beim Hersteller.
Ja, richtig.
Ne? Da fällt noch nichts dazu ein. Und nee, du kannst das überhaupt mit nichts vergleichen.
Nee, und dann wundert sich halt immer, ne, dass die Leute dann immer sagen, ja, aber hier können sie ja das, aber hier können sie ja das. Ja, was willst du machen? Da kannst du auch nicht gegen anstinken.
Das ist so, ne? Deswegen kannst du diese Preise überhaupt nicht machen. Ja. Obwohl, ich finde, so eine Preisspanne beim Großhandel ist auch nicht gerade sehr, sehr gut. Also, Cordes und Greve verdienen sich schon sehr, also der Rot-Gelbe verdient sich schon sehr eine goldene Nase an uns. Muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja,
aber sie können es. Ist eine absolute Macht. Und solange wir es bezahlen, ist alles gut.
Ja, ist die Macht.
Wenn,
ne?
wenn wir jetzt bei den bei einem Beispiel von 5.000 Euro eine Komplettanlage sind, hatte übrigens nur mit Skonto, also für diejenigen, die nicht wissen, was Skonto ist, wenn du etwas kaufst, etwas Teures kaufst oder auch üblich, gerade im Handel ist das eigentlich üblich, du kaufst etwas und bezahlst es sofort, dann kannst du von dieser Summe üblicherweise 3%, manchmal auch nur 2% Skonto abziehen, weil du quasi schnell bezahlt hast. Du hast sonst ein Zahlungsziel, 30 Tage. Wenn du nicht innerhalb der ersten 10 Tage bezahlst, musst du halt den vollen Betrag bezahlen. Ansonsten kannst du 2%, vielleicht auch 3% Skonto abziehen. Das wären an diesem 5.000 Euro Beispiel eben mal just 150 Euro. So, wenn du das alleine schon 10 Mal am Tag machst, sind 1.500 Euro verdient. Und bei so einem Online-Händler geht ein bisschen mehr als 10 Anlagen pro Tag rüber.
Mhm, absolut.
So, und das, ja, das ist das Geheimnis. Ja. Schon krass, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Oder habe ich mich gerade verrechnet? Nee, 3% nee, von 150 Euro. Ja, genau. So.
Ja.
Herzlich willkommen im Handel. Jetzt
aber
wisst ihr
das. Aber Flo, was mir diese Woche noch passiert ist, ich habe Scheiße gebaut. Oder, beziehungsweise, ja, Scheiße gebaut nicht, aber ich habe ein ziemliches Brett vom Kopf gehabt. Ich habe eine Wärmepumpenanlage repariert. Hm. Beziehungsweise, ich muss ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich glaube nicht. Wir hatten eine Wärmepumpenanlage eingebaut vor einem Dreivierteljahr. Die lief einwandfrei und dann war ein Elektriker da. Hat da quasi Umbauten am Schaltschrank gemacht und ist dann irgendwie, ist ihm ein Malheur passiert und ihm ist dann quasi die Faser auf den N drauf geknallt. So, das heißt, Außengerät sind zwei Platinen durchgeschossen gewesen, Platine vom Innengerät durchgeschossen und Umschaltventil, Motor auch durchgeschossen. So, dann war ich
besagt. Hast du letzte Woche erzählt, oder nicht?
Ja, stimmt, ich habe es letzte Woche doch erzählt, genau. So, aber diese Woche bin ich jetzt hingefahren, habe das repariert, habe die Platinen ausgetauscht, ging recht easy, Wetter hat auch mitgespielt. Alles wieder in Betrieb genommen, alles schick. Hat jetzt nicht direkt angefangen zu laufen, das Außengerät, weil das war ungefähr so einen späten Vormittag. Der Pufferspeicher und Warmwasserspeicher waren noch voll, weil die morgens durch den Heizstab das alles durchgeorgelt hatten. So, ich fahre wieder nach Hause. Wohlgemerkt, es sind bis zur Firma von dem Kunden 70 Kilometer Anfahrt. War dann wieder in der Firma. Nachmittag schreibt die Dame mir hier bei WhatsApp mit dem Bild: Störung. Ich sag, ach du Scheiße. Was ist denn da jetzt los? Ja. Geguckt, Fehlercode, hin und her, Mitsubishi, Schande über euch, aber das konntest du da in der Bedienungsanleitung nicht rauslesen. Habe ich unseren Außen- bzw. Werkskundendienst-Techniker angerufen. Ich habe mit dem kurz gesprochen. Verzeihung. Hab dann quasi mit dem kurz Rücksprache gehalten, was der Fehler ist. Er sagte, ja, Mensch, da ist ein Kabelbruch nicht, aber ein offener Kontakt von einem Drucksensor. Ich dann die Bilder, weil du kennst es, du machst es auch, wenn du eine Platine tauschst, erst mal vorher ein Foto machen, damit du genau weißt, wo die Stecker alle nachher wieder hinkommen und wie die waren. Hab danach geguckt, alle Stecker, hab abends hier auf dem Sofa gesessen, mir die Bilder nochmal studiert. Welchen Stecker hast du jetzt vergessen? Was ist da jetzt genau passiert? So. Dann bin ich da hingefahren einfach, heute wieder, bin da hingefahren, stehe vor der Anlage vor, guck mir die Bilder an, guck mir die Anlage an. Ich sag, wo ist denn der Stecker? Weil da fehlte tatsächlich auf besagten Steckplatz, fehlte der Stecker. Ich sag, gibt's doch nicht. Wo ist denn der Stecker jetzt hin? Alles nochmal auseinandergewühlt, vielleicht habe ich den irgendwo zwischengeklemmt und den nicht mehr gesehen. Nö. Dann gucke ich mir die Bilder nochmal an und nochmal an und sehe dann, Mensch, das ist doch eine Brücke. Das ist einfach nur so ein Brückenkontakt auf dem Stecker. Ich meinen Kollegen im Innendienst angerufen, ich sag, Mensch, Kenneth, ich sag, geh mal bitte in mein Büro, guck mal bitte in meinem Schrank, oben rechts liegen drei Leiterplatten, der Karton in der Mitte, mach den mal bitte auf. Ich sag, ziemlich in der Mitte der Platine, müsste ein roter Stecker sein, mit einem Kabel dran. Ja, genau, der aussieht wie so eine Brücke. Ja, genau. Ich sag, glaubst du es kaum, den bräuchte ich jetzt hier, bitte. So, und dann, ja, scheiße. Ja, Anlage war ja wieder kalt, war ja auf Störung. Was machst du jetzt? Dann habe ich ganz kurz in meinem Hinterköpfchen gekramt, das alte Kundendienstwissen wieder rausgepoolt und Werkskundendienstwissen rausgepoolt, ne? Improvisieren.
So, was ich ist das jetzt für eine fachlich richtige Lösung? Wir fuschen.
Nee, ich bin auch immer gewillt, dann tatsächlich eine sichere und eine optimalere Lösung zu finden, dass es auch betriebssicher ist, ne? Weil klar, kannst du irgendwas hinklehen, aber es muss halt sicher sein. Oder ein Provisorium und das muss halt sicher sein. So, und dann habe ich mir das Ganze angeguckt und dachte so, Mensch, da passt doch genau so eine Zweier-Vago drauf. Dann habe ich mir aus meinem Auto eine Vago-Klemme geholt, diese Clip-Vago-Klemmen. Hab dann nachgeguckt, also erst wieder alles stromlos gemacht, nachgeschaut. Mensch, geil, die passte da so drauf. Und wenn die Kontakte quasi nicht aufgemacht hast, sondern zugeklipst gelassen hast, sind die wie so ein richtig gut passender Kabelschuh, da so richtig rübergepfropft und hast rein. Gerät angeschaltet, tippitoppi, läuft am Schnürchen. Aber tja, ich fahr trotzdem nächste Woche nochmal hin und pack die richtige Brücke da rein.
Warum? Das ist, da sind noch ein paar Volt drauf. Das ist bestimmt so 12 oder 24 Volt.
24 ja, an der Stelle.
Ey, wenn das da so smooth drüber passt, das ist noch nicht mal Fuschen. Das ist ja sogar noch kreativ. Dafür müsstest du ja quasi den Kreativ-Nobelpreis bekommen.
Und selbst das Geile ist ja, selbst wenn du es aufmachst und du guckst auf diese Platine drauf, dann sieht dieses Bauteil mit dieser Vago-Klemme drauf gesteckt jetzt so aus, als ob es so muss.
Da siehst du, also wie weit ist der Kunde jetzt von dir weg?
70. Also 140 Kilometer fahren für einen Stecker drauf machen.
Ja, vergiss es. Würde ich nicht machen, ganz ehrlich. Also, gut gefuscht ist immer noch, wie sagt man, da gab es so einen Spruch. Egal, kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber das, ich sag mal, da kann ja jetzt nichts passieren. Das ist ja eine Steuerleitung, das ist ja, schlecht gefuscht wäre jetzt, wenn du die Stecke, das sind so Pins wahrscheinlich, die aus der,
genau. Ja,
wenn du die jetzt so gebogen hättest, die zusammengebogen hättest, das wäre fusch gewesen. Aber so ist doch edel, ganz ehrlich. Da kommt doch nie einer drauf.
Klappt echt gut, ey, muss ich sagen. Das ist ja ass rein. Richtig schön. In Norddeutschland würde man sagen, saugend, schmatzend ist er da drauf geflutscht. Tippitoppi.
Ja, siehste. Brauchst du dich nicht für schämen. Ich würde dafür nicht hinfahren. Ich habe schon ganz andere Sachen verbrochen. Aber dazu kommen wir dann vielleicht mal in die nächste Folge. 37 Minuten übrigens. Schöne Grüße an Heiko. Da hast du wieder deinen überlangen Podcast mit Überlänge. Wie sagt man immer? Was ist das? Director's Cut, ne?
Director's Cut. Extended Cut, ja.
Extended Cut, genau. Aber ich werde den gleich erstmal auf 25 Minuten runterkürzen. Genau, wenn ich jetzt
nur damit er nicht recht behält.
Wenn ich jetzt alle Scheiße und S und M's rausschneide, dann sind wir irgendwann mal 12 Euro vor allen Dingen, bei 12 Minuten gelandet.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, gut. Hast du noch irgendwas? Hast du einen Klugschuss der Woche? Nee, ne?
Nee, leider nicht. Also ich will dem Herrn Treder leider nicht seine Ehre wegnehmen, die ihm gebührt, ne, mit dem Klugschiss.
Das war nicht der Grund. Wir sind einfach nur stinkend faul und bereiten uns auf diesen Podcast nie vor.
Ja, das stimmt.
Also wir bereiten uns ja wirklich nicht drauf vor. Wir setzen uns hier donnerstags hin und labern einfach. Und am Ende des Tages kommt ein Podcast raus, den tausende Leute hören.
Ja. Ja, wir haben nicht mal Stichpunkte, wo wir so einen roten Faden haben, wo wir uns dann drin langhangeln und sagen, hey, ein, zwei komische Stichworte, wo wir so Themen aufgreifen. Nö, alles frei.
Richtig, obwohl, ich habe heute mal ein paar Stichpunkte. Hier steht Rotenberger, Daniel WP, X-Maxbox und reingelötet. Genau in dieser Reihenfolge. Ich glaube, das ist auch Podcast-Titel. Ich werde diese vier Stichworte mit Kommasetzung als Podcast-Titel nehmen. Das wird gut. Aber ist dir was aufgefallen? Über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen.
Ich habe gerade was von X-Maxbox gehört.
X-Mess-Box.
Was ist denn das schon wieder?
Das wissen unsere ZuhörerInnen. Ich habe es ja schon bereits angeteasert, aber eine Sache gibt es seit dieser Woche, eine Information, die mir zugetragen wurde. Also da ich letztes Jahr diese X-Mess-Box ja selber gepackt habe, weiß ich auch, was sie gewogen hat. Und zwar, um genau zu sein, 10 Kilo. Aber ganz genau 10 Kilo. Wir sind jetzt bei 19 dieses Jahr.
Puh.
Brudi. Ja.
Da ist mal ein bisschen was draufgekommen, würde ich mal sagen.
Definitiv. Ich habe Angst, was nächstes Jahr ist. Ob wir dann eine Spedition versenden müssen.
Oder du bist einfach nur gewinnbringend deinen Gartenmüll losgeworden.
Nee, ist nicht so. Da ist jetzt kein Grünschnitt drin. Definitiv nicht. Obwohl, das könnte man vielleicht nochmal machen. Und als Nistelzweig verpacken.
Ja.
Na siehst du. Einfach irgendwie alte Gestrüpp da reinschmeißen, ja, dann spannt man sich auch die Entsorgung. Wenn da noch ein paar Windeln zwischenliegen, dann war unsere schwarze Tonne wieder voll. Da muss ich da auch mal wieder ein bisschen Platz machen.
Ja. Extra original kanadische Tanne hast du beigepackt.
Genau. ich freue mich. Ich habe mit dem Patrick da mal ein bisschen reingeguckt. Er hat jetzt die Sachen sortiert Und ich muss wirklich sagen, das ist schon sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Also da hat sich jeder Hersteller wirklich Mühe gegeben und euch dieses Jahr wieder richtig was reingepackt. Also ihr müsst unbedingt an der XMXPOS teilnehmen. Dieses Jahr wird sie, das kann ich schon teasern, 99 Euro kosten. Liegt daran, dass der Versand schon 19 Euro kostet. Tatsächlich. Fast 20 Kilo zu verschicken kostet 19 Euro in Deutschland mittlerweile.
Ja,
ganz schön da kannst du eigentlich auch mit einem Auto abholen für das Geld, ehrlich.
Ja, eigentlich schon.
Ja,
für das, was du für die ganzen Boxen, für das, was du die ganzen Boxen hast, ey, kannst du schon fast so einen alten Schweinetransporter einpacken, das ganze Grümpel und dann ausfahren.
Es ist so. Wir geben für die Boxen schon im Vorkasse für versandtechnisch schon fast 700 Euro aus. Nur für den Versand. Egal. Ihr seid es uns wert und ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, das wird richtig geil. Also dran teilnehmen, wenn es losgeht, sagen wir das euch. Daniel, du musst ja auch noch ein Video drehen. Ne?
Ja, genau.
Über einen gewissen Artikel, den teasern wir jetzt nicht. Das wird gut. Wird wirklich gut und mitmachen auf jeden Fall. 80 Euro übrigens von den 99 Euro gehen dieses Jahr, ich glaube, ich habe es jetzt schon 10-mal erzählt, Kinderhospiz Löwenherz. Ne? Also, da gehen wir dann in die Spendenaffäre, sage ich jetzt mal so. Ja, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, Herr Prien, diesen Podcast heute mit mir aufgenommen zu haben. Und ich verbleibe mit besten Grüßen das Twistring und euch da draußen natürlich eine schöne Woche. Fallt nicht in den Schnee und Daniel, dein Spruch.
Möge die Wärme mit euch sein. Immer.
Immer. Immer und ewig.
Immer und ewig.
Und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche. Seht zu.
Jo.
Und nicht den Chef erzählen, dass ihr schon 42 Minuten gerade im Auto Pause macht.
Psst. Genau. Sagt ihr halt einen Platten oder so.
Genau.
Tschüss.
Platten im Kopf. Oder wa.
Tschüss.
Tschüss. Das war doch Smooth Open Raider.
Jo, vorhin einfach mal zu zweit über 40 Minuten gefüllt.
Locker. Nicht mal.